Deutschlandfunk Interview.
Joe Biden macht Versprechungen, macht Ankündigungen. Wir haben das eben kurz gehört in einem Auszug. In seiner Rede an die Nation mit Versprechen in Richtung Kiew, mit Versprechen in Richtung Tel Aviv. Dazu gehört auch finanzielle Hilfe. Doch wie soll das gehen? Der Kongress muss solchen Hilfszahlungen zustimmen, doch das Repräsentantenhaus ist seit Wochen geblockt, gelähmt, weil es keinen Speaker hat, weil es keinen Sprecher hat. Da die Republikaner ihren Parteifreund Kevin McCarthy aus dem Amt gejagt haben und seitdem danach ringen, einen Nachfolger zu finden. Doch auch der neue Auserkorene Jim Jordan, der als parteiinterner Hardliner gilt, ist vor wenigen Stunden gescheitert. Wir haben das hier in den Deutschlandfunk-Nachrichten auch gemeldet. Er hat keine Mehrheit für sich erzielen können. Es gab zu viele Gegenstimmen aus den eigenen Reihen. Ein Abgeordnetenhaus, das in diesen wichtigen Wochen nicht beschlussfähig ist und das ausgerechnet in den USA. Am Telefon erreichen wir jetzt den deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftler Jascha Munk von der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Monk, seit wann ist in Amerika Ideologie wichtiger als Pragmatismus?
Naja, in der amerikanischen Politik schon ganz schön lange. Manche sagen, dass das angefangen hat in den 90er Jahren, als die Republikanische Partei im Kongress unter einem neuen Speaker, einem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses nach rechts marschiert ist. Jedenfalls gibt es das Chaos unter den Republikanern im Repräsentantenhaus mittlerweile seit vielen Jahren. Jedes Mal denkt man sich, der neue Sprecher der Republikaner ist noch schlimmer als der nächste. Und wenn es ihm dann an die Gurgel geht, dann hat man das Gefühl, ach, soll er es doch noch ein bisschen länger machen, weil derjenige, der dann nach ihm kommt, wird noch einmal extremer und noch einmal schlimmer. Und jetzt schauen wir, wer das wieder werden wird.
Müssen Sie uns erklären, was meinen Sie mit noch schlimmer?
Naja, er ist sozusagen jedes Mal noch einmal strammer auf der Linie von Donald Trump gewesen, strammer rechts gewesen. Jetzt hatten wir in den letzten Tagen den Kandidaten Jim Jordan, der sehr eng daran beteiligt gewesen ist, die Legitimität der Wahl 2020 anzufechten, der versucht hat, es Donald Trump zu ermöglichen, im Amt zu bleiben. Aber vielleicht haben wir jetzt hier eine kleine Trendwende erlebt, denn 25 Repräsentanten vom moderaten Flügel der Republikaner, den gibt es auch noch, haben das erste Mal den Mut gehabt zu sagen, wir machen hier nicht mit, Jim Jordan ist für uns nicht tragbar. Und nachdem Jordan und seine Unterstützer diese Repräsentanten extrem unter Druck gesetzt haben, zum Teil mit anonymen Anrufen bei der Frau eines Abgeordneten zum Beispiel, haben die sich noch gefestigt. Ist die Anzahl der Republikaner, die nicht für Jordan stimmen wollten, nochmal angestiegen. Das gibt ein wenig Hoffnung, dass sich die Moderaten innerhalb dieser Fraktion auf eine neue Weise formiert haben. Aber es macht es noch schwerer zu prophezeien, wie die Republikaner jetzt irgendwie die nötige Mehrheit für einen Kandidaten erreichen wollen.
Das wollte ich Sie fragen, Herr Monk. Wenn Sie sagen, 25 moderatere Republikaner, die es auch noch gibt, wie Sie sagen. Die Fraktion hat 221 Sitze, wenn ich das richtig notiert habe. Und Sie reden von 25 zu 221. Wie sehen die Mehrheitsverhältnisse aus?
Naja, das Problem ist, dass die Republikaner insgesamt im Repräsentantenhaus eine sehr kleine Mehrheit haben. Und sie wollen auf keinen Fall einen Sprecher akzeptieren, der mit demokratischen Stimmen gewählt worden ist.
Also mit den Stimmen der Demokraten.
Genau, richtig. Und deshalb brauchen sie sozusagen fast eine Einstimmigkeit innerhalb der eigenen Fraktion. Sie müssen es schaffen, von diesen 221 Abgeordneten so 214 oder 215 auf denselben Kandidaten zu vereinigen. Nun gibt es in dieser Fraktion Hardliner rechts außen, die sagen, jeden moderaten Kandidaten sollen wir nicht akzeptieren. Er muss voll auf der Linie von Donald Trump liegen. Er soll idealerweise die Wahl 2020 nicht anerkennen. Und gleichzeitig haben wir mittlerweile einige moderatere Republikaner, die sagen, einen solchen Extremisten wollen wir nicht mittragen. Deshalb sind wir hier in einem Patt und es ist nicht klar, wie wir aus diesem Patt irgendwie wieder herauskommen können.
Aber wenn wir nochmal auf die Mehrheitsverhältnisse blicken, ich habe das vielleicht nicht klar definiert, meine Frage, die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der republikanischen Fraktion. Das hört sich jetzt so an, wenn Sie quantifizieren und die Zahlen nennen, dass die Moderaten nach den vielen, vielen Jahren des Trump Einflusses und der Trump-Direktiven mehrheitlich gar keine Chance haben, sich in der eigenen Fraktion durchzusetzen?
Nein, die große Mehrheit der Fraktion ist nicht moderat. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass es nicht darum geht, wer die Mehrheit innerhalb der Fraktion hat, sondern die Fraktion braucht, um den nächsten Sprecher zu bestimmen, fast eine Einstimmigkeit. Denn da sie nicht demokratische, also die Stimmen von demokratischen Abgeordneten werden akzeptieren wollen, müssen sie es eben schaffen, dass fast alle republikanischen Abgeordneten sich auf denselben Kandidaten einigen. Und genau das ist aufgrund der großen ideologischen Differenzen innerhalb der Fraktion extrem schwierig.
Wenn wir das Bild etwas größer ziehen, warum ist das innerrepublikanische Problem auch ein Problem des Präsidenten?
Weil die Prozedur innerhalb des Repräsentantenhauses nicht funktioniert, wenn es keinen Sprecher gibt.
Aber es gibt ja Stellvertreter. Warum ist das so? Kann man sich in Deutschland gar nicht so richtig erklären. Wenn jemand ausfällt, gibt es immer andere, die nachfolgen.
Ja, das hat historische komplizierte Gründe, aber es ist eben tatsächlich so, dass es ein sehr hierarchisches Parlament ist, in dem der Sprecher des Hauses sehr, sehr starken Einfluss auf jede Prozedur hat. Das bedeutet, solange es diesen Sprecher nicht gibt, und das ist in der amerikanischen Geschichte sehr selten gewesen, dass wir keinen Sprecher haben, das ist die längste Periode ohne Sprecher in der Geschichte der USA momentan, dann funktioniert das Parlament einfach nicht. Das bedeutet, bis die Republikaner sich auf einen Kandidaten einigen, liegt das Land still.
Ja, das heißt, wenn Joe Biden sagt, wir helfen der Ukraine, wir helfen Israel, das war ja der Ausgangspunkt unseres Interviews, mit vielen, vielen Milliarden direkt zur Unterstützung in der Verteidigung oder Israel bei der Selbstverteidigung in dem Punkt, dann kann er das zwar rhetorisch machen, aber politisch gar nicht umsetzen.
Richtig, es gibt für diese Hilfe sicherlich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Wenn es mal zu einer Abstimmung kommen wird, glaube ich durchaus, dass eine klare Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmen würde. Mhm. Aber um zu der Abstimmung zu kommen, sind wir wieder am ersten Punkt, braucht es zuerst einmal einen Sprecher des Repräsentantenhauses und dafür müssen sich die Republikaner auf eine Personalie einigen und das wird noch lange dauern.
Das ist ja auch zunehmend umstritten, wenn wir das hier in Deutschland in den europäischen Medien richtig interpretiert haben, dass der Rückhalt der Republikaner für Unterstützung in Richtung der Ukraine beispielsweise immer weiter zurückgeht. Ist das so?
Nein, also es ist sicherlich so, dass Donald Trump und viele der Anführer der republikanischen Partei da Stimmung machen, sagen, warum sollen wir dieses Geld an die Ukraine schicken, wenn es Amerikaner gibt, denen es nicht gut geht und so weiter. Gleichzeitig ist es recht klar, dass es innerhalb der republikanischen Fraktion weiterhin eine Mehrheit für solche Hilfe an die Ukraine geben würde. Es hat Tradition, dass sich Republikaner manchmal von Trump abgesetzt haben, gerade in Punkten der Außenpolitik. Das war auch 2016 bis 2020 immer wieder so. Aber auch hier ist das Problem, da der Sprecher des Repräsentantenhauses unglaublich viel Macht über die Agenda hat, wird es auf diese Personalie ankommen, ob die Mehrheit, die klare Mehrheit im Repräsentantenhaus auch wirklich für ein solches Gesetz stimmen kann. Denn wenn der Sprecher sagt, ich lasse über dieses Gesetz gar nicht erst abstimmen, dann wird das Gesetz auch nicht durchkommen.
Herr Monk, ich habe gestern noch von dem Abgeordneten Republikaner Patrick McHenry gelesen. Der ist der Übergangsvorsitzende, also ein Übergangsspeaker, wenn wir das richtig verstanden haben, weil Sie eben gesagt haben, das Parlament funktioniert nicht, wenn der Speaker nicht da ist. Ich muss da jetzt noch einmal nachfragen. Das heißt, selbst dieser Vertreter, dieser Vize oder wie auch immer definiert, kann die Rolle eines Speakers auch temporär, also auf Zeit, nicht ausfüllen.
In gewisser Hinsicht kann er sie ausfüllen, aber solange die Republikaner damit beschäftigt sind, einen echten Sprecher zu bestimmen, sind sie nicht willens, über wichtige Gesetze abzustimmen. Es gibt jetzt den Vorschlag zu sagen, lassen wir doch diese Übergangslösung einige Monate im Amt und geben ihm größere Privilegien, damit das Parlament eine Weile funktionieren kann, bis wir uns auf einen neuen Sprecher geeinigt haben. Das war die Variante, die vor ungefähr 24 Stunden als die wahrscheinlichste galt. Die ist dann allerdings wiederum von den Hardlinern innerhalb der Republikanischen Partei abgelehnt worden. Wir sind hier ein bisschen im Detail. Ich weiß, das ist alles sehr verwirrend. Ich glaube, die größte Frage ist zu sagen, schaffen es die Parlamentarier, ein neues Modell einzugehen. Denn augenscheinlich unter diesen engen Mehrheitsverhältnissen, in dem die Republikaner nur ein paar Stimmen mehr haben als die Demokraten und dann unter sich diese Einstimmigkeit brauchen, funktioniert das momentan nicht. Die Frage ist, ob man es nicht irgendwann schafft, die Voraussetzungen hinzukriegen, dass die moderatere Mehrheit innerhalb der Demokraten und der Republikaner zusammen Gesetze verabschieden kann. Und dafür müssten sie sich zusammenraufen und zusammen einen neuen Sprecher unterstützen. Das würde aber wahrscheinlich bedeuten, dass die moderateren republikanischen Abgeordneten bald in ihren Vorwahlen riesige Probleme kriegen, weil ihnen das die republikanischen Wähler bei den Vorwahlen wiederum schlecht quittieren würden.
Also wäre das aber auch das Entschuldigung,
ist die einzige Lösung, auf die wir hier hoffen.
Dann wäre das aber auch ein unrealistisches Szenario, wenn ich Sie am Ende richtig verstanden habe.
Das ist strukturell das einzige Szenario, das uns aus dieser Polarisierung herausretten könnte. Aber natürlich, die Abgeordneten haben davor Angst, weil sie das Gefühl haben, dann verliere ich eventuell in ein paar Monaten meinen Job. Und zwar nicht, weil ich eine Wahl verliere im Wettkampf mit einem Demokraten, sondern weil ich sozusagen aus meiner eigenen Partei heraus geschafft werde. Insofern, ja, wir sind in einer Situation, in der jedes Szenarium unwahrscheinlich erscheint, jedes Szenarium Gegenargumente hat, wo jeder Politikwissenschaftler sagt, ja, darauf können Sie sich nicht einlassen. Aber irgendwas wird ja geschehen müssen. Also eines dieser unrealistischen Szenarien wird irgendwie zur Wahrheit werden. Welches, das kann ich heute leider nicht vorhersagen.
Der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Munk von der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben und Ihnen eine gute Nacht.
Vielen schönen Dank und gute Nacht.
Auf Wiederhören.